On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Warum zahlen Millionen Menschen zu viel für ihre Handys? Monat für Monat, obwohl sie ihnen schon längst gehören. Warum Handys nicht einfach abbezahlen, statt unbemerkt immer weiter? Warum eigentlich nicht? Mit O2 Paystop zahlst du bei O2 dein Handy selbstverständlich nur ab und nicht unbemerkt immer weiter. O2 can do.
Einige neue Weltrekorde in der Leichtathletik. Mark Cavendish, der ja mal wieder sich zurückmeldet, auch im hohen Alter. Und obwohl die EM jetzt für die deutsche Nationalmannschaft zu Ende ist, irgendwie schillert auch schon Olympia voraus. Das alles noch viel mehr in Folge 229 von On the Pitch, der Sportpodcast. Es ist Dienstag, es liegen hinter uns lange feiernde Tage, aber natürlich muss diese Woche auch eine On the Pitch Folge erscheinen und damit einen wunderbaren guten Tag an David. Moin.
Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, das Johannesfest in Eschwege hat das Festzelt geschlossen und wir bereiten uns natürlich traditionell in der ersten Juliwoche immer erst Dienstag auf die neue Folge vor und das machen wir eben auch heute und haben spannende News für euch vorbereitet. Es geht natürlich ganz viel, du hast es schon angesprochen, um Olympia-Vorfreude. Wir sprechen auch über das CHIO in Aachen. Also auch im Reiten ist die Olympia-Vorfreude festzustellen. Wir haben neue Weltbestzeiten auf deutschem Boden im Triathlon zu vermelden. Weltrekorde in der Leichtathletik, zum Teil über 30 Jahre alte Bestmarken, die verbessert wurden. Dann müssen wir natürlich aber eben auch sprechen über Wimbledon. Das ist das nächste Highlight, das es zu besprechen gilt. Außerdem die Tour de France, leider ein Trauerfall auch ein Todesfall im Radsport, den wir leider zu beklagen haben. Außerdem sprechen wir über die Olympia-Vorbereitung der Basketball-Weltmeister aus Deutschland, den großen Preis von Silverstone, auch damit einer historischen Bestmarke. Dann geht es noch weiter mit Eishockey, auch da gibt es ganz besondere Neuigkeiten. Im Handball wirft Olympia auch die Schatten voraus und dann, ja, Benni, ist im Fußball natürlich auch einiges zu besprechen. Fußball-EM, Karriereenden oder vielleicht noch ausstehende Karriereenden, Copa America, Tippspielauflösung und vieles weitere. Also ganz viele Bestmarken heute zu besprechen.
Ja, ganz genau. Wahrscheinlich müssen wir heute auch tatsächlich einige Minuten auch mit der Europameisterschaft uns natürlich nochmal beschäftigen, gerade weil wir auch auf das Deutsche aus nochmal breit gucken müssen, aber wir haben ja vorher noch ganz viel anderes und David, um es vielleicht direkt nicht vorwegnehmen zu wollen, wir reden auch unter anderem heute mal wieder über den Reitsport.
Ja, genau. Ja, CHIO ist auf jeden Fall ein großes Thema. Allerdings, ich habe es ja angesprochen, die freuen sich schon auf Olympia. Weshalb, wird uns Benny gleich verraten. Aber generell, unsere Olympia-Vorfreude steigt auch. Der DOSB hat die Einkleidung in den vergangenen Tagen vorgenommen. Über 460 Athletinnen und Athleten sind in Paris mit dabei. Das ist das größte Aufgebot seit Atlanta 1996. Und zur Feier des Tages, Benny, macht unser Lieblingsfluss, die Seine in Paris, ja dann doch einen recht sauberen Eindruck, nicht wahr?
Ja, wir haben vor einigen Wochen erst darüber berichten müssen, dass, naja, es ist ja nichts Neues, dass die Seine in Paris seit Jahren nicht für Schwimmer geeignet ist. Seit über 100 Jahren darf man in der Seine nicht mehr schwimmen aufgrund von Hygienemangeln. Und jetzt soll der Fluss sauber genug sein, um eben auch die Schwimmwettkämpfe im Rahmen der Olympischen Sommerspiele in Paris dort in der Seine austragen zu können. Also besseres Timing, das geht doch gar nicht. Wir hatten wirklich die Sorge, was passiert denn, wenn die Möglichkeit in der Seine gar nicht da ist. Aber jetzt können wir zumindest erstmal durchatmen.
Ja, interessant dabei ist, Thomas Bach war beim CIO zu Gast und hat dem WDR unter anderem Folgendes gesagt. Ja, dann könnte es passieren, dass aus dem Triathlon ein Duathlon wird, wenn die Seine doch nicht sauber werden würde. Die Freiwasserwettbewerbe könnten in dem Ruderbecken ausgetragen werden. Aber letztes Jahr haben wir es ja gesehen bei den Triathlon-Wettbewerben, da gab es eben nur ein Duathlon. Aber wir sind mal optimistisch, Benni. Ne? Das hilft ja dann am Ende nicht nur den Sportlern, sondern auch allen anderen Leuten, die sich in Paris tummeln.
Ja, ganz genau. Ich habe jetzt noch eine Zahl rausgesucht, denn es wurden im Großraum Paris 1,4 Milliarden Euro in Kläranlagen und das Abwassersystem investiert, damit diese Möglichkeit jetzt auch mit der Seine da ist. Und genau, du hast schon gesagt, es wird natürlich auch nachhaltig einen Erfolg für Paris bedeuten, weil das Ziel ist eben auch nach Olympia, die Seine für Pariserinnen und Pariser zum Baden wieder möglich zu machen. Also die Olympischen Spiele haben also auch einen politischen positiven Einfluss.
Ja, genau.
Manchmal
wir
jedenfalls.
Freuen uns auf
Nicht
die
immer.
Bilder für manchmal jedenfalls, auf Anne Hidalgo und von Emmanuel Macron, die ja versprochen haben, auf jeden Fall auch nochmal schwimmen zu gehen im Fluss. Also das schauen wir uns dann an Anfang August, wenn die beiden Freiwasserwettbewerbe dort stattfinden oder die Triathlon-Wettbewerbe auch noch. Genau, dann sprechen wir über die Challenge Rot, ein 40 Jahre altes Traditionsevent im Triathlon-Zirkus, das dieses Jahr zwei Weltbestmarken mit sich brachte. Zum einen ist es die sogenannte Königin von Rot, die Lokalmatadorin Anne Haug, die die Weltbestzeit von Daniela Rüff, die hatten wir auch schon mal hier besprochen, geknackt hat und in 8 Stunden, 2 Minuten 38, knapp 6 Minuten unter der bisherigen Weltbestzeit blieb. Das mit 41 Jahren auf jeden Fall Hut ab, das ist richtig, richtig dickes Ausrufezeichen. Und bei den Herren ist es ebenfalls zum dritten Mal in Folge sogar Magnus Ditlev gewesen, der bei der Challenge Rot gewinnen konnte. Er hat auch seine eigene Weltbestzeit um 1 Minute 16 verbessert. Das steht jetzt bei 7 Stunden 23 und 24 Sekunden. Weltbestzeiten im Vergleich zu Weltrekorden. Ja, deshalb, weil die Strecken nicht ganz so vergleichbar sind. Und deswegen gibt es da die Unterscheidung zwischen Weltbestzeit und Weltrekord. Und nur noch mal zur Einordnung. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und hinten drauf Marathon. Das ist der Triathlon.
Das ist der Triathlon, ganz genau. Und ich würde sagen, ich habe eben schon angesprochen, wir müssen auch über den CHIO sprechen, bevor wir auf die anderen. David macht schon richtig nach, richtig? Wir gehen zum Reiten. Wir müssen auf den CHIO eingehen. Wir haben nicht nur in der nächsten Saison wieder Profifußball in Aachen, sondern wir haben natürlich auch jährlich. Ja. Den CHIO, eines der wichtigsten Reitturniere in der in Deutschland oder das Wichtigste wahrscheinlich sogar, was heraussticht. Und es hat einen deutschen Sieger gefunden mit André Thieme, dem 49-Jährigen, der mit seiner Chakaria, dem Pferd, Geschichte geschrieben hat. Er hat den großen Preis gewonnen vor McLean Ward, im Stechen tatsächlich erst. Auch Richard Vogel war gut dabei, scheiterte dann am letzten Hindernis, weshalb es dann für ihn nicht um den Sieg ging. Aber trotzdem wird Thieme trotz des Sieges beim CAIO nicht bei Olympia dabei sein. Das kam zu spät. Die Entscheidung, die ist schon in den Vortagen gefallen, wer da zu Olympia an den Start geht. Und dennoch kann er sich freuen, weil er sich mit diesem Turniersieg auch für ein weiteres Turnier in Calgary, den großen Preis von Calgary, qualifiziert hat, wo es um 1 Million, glaube ich, für den Sieger geht. Das Turnier ist generell auf 3 Millionen dotiert. Das heißt, er kann sich da auf jeden Fall diesen Titel nochmal nachhaltig vergolden, wenn das alles so klappt.
Absolut. Und sonst gab es auch viel Grund zu feiern. In der Vielseitigkeit war Julia Krajewski erfolgreich, Olympiasiegerin von 2021. Eine alte Bekannte vor ihren 7. Olympischen Spielen war auch unterwegs. Isabel Werth hat als siebenmalige Olympiasiegerin auch gut vorgelegt und hat im Grand Prix auch Platz 1 hingelegt. Der Nationenpreis lief aus deutscher Sicht nicht ganz so rund, aber ich denke, wir freuen uns einfach auf Olympia und auch da sind ja Rekorde immer garantiert. So, und jetzt sprechen wir natürlich einmal mehr über Rekorde und zwar in der Leichtathletik. Benni, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Es ist eine wahre Flut, die ja schon in diesem Jahr angestanden hat und ich sag mal so, jetzt kamen noch zwei dazu und wir starten direkt rein mit dem Hochsprung-Weltrekord bei den Frauen. Bisher gehalten von Stefka Kostadinova bei den Weltmeisterschaften 1987 in Rom. Seitdem bestand dieser Weltrekord. Man denkt an Blanka Vlasic und Ariane Friedrich, die sich 2009 die Zähne daran ausgebissen haben. Alle sind immer daran gescheitert und nun, 37 Jahre später, ist es die Weltmeisterin Jaroslava Marucic, die 2,10 Meter und das im ersten Versuch springt. Das Ganze beim Diamond League Meeting in Paris. Eine wahnsinnige Bestleistung. Kann man kaum höher einschätzen. Benni wird gleich noch ein bisschen was zu ihrer Biografie erzählen, aber auch sonst viele große Leistungen, die wir in der Olympiastadt gesehen haben. Es fand noch nicht im Olympiastadion statt, sondern in einem anderen Austragungsort. Mondo war am Start, ist im Stabhochsprung dreimal an 6,25 gescheitert, aber auch da haben wir vielleicht mit den Olympischen Spielen noch einen möglichen Event vor uns, wo der Weltrekord dort fallen kann. Aber es gab noch einen zweiten Weltrekord in Paris und zwar über die 1500 Meter der Frauen und auch da war es natürlich Faith Kipyegon, die ihren eigenen Weltrekord verbessern konnte um 4 Hundertstel nach unten auf 3 Minuten 49,07. Aber die Story war natürlich mit Abstand und da müssen wir jetzt auf die einzelnen deutschen Ergebnisse erstmal gar nicht blicken, der Hochsprung-Weltrekord. Nicht nur aufgrund der 37 Jahre alten Historie, Benni.
Ja, ganz genau. Also wie der Name ja schon vielleicht erahnen lässt, es ist eine Ukrainerin, die den Titel holt mit Mahutschik. Und ja, am Ende kann man sagen, es ist wirklich auch auf anderen Ebenen eine historische Geschichte, weil zu 22 ist sie ja da schon damit berühmt geworden, dass sie mit dem Auto aus der Ukraine flüchtete und zu 22 nach Belgrad flüchtete, dort die Hallenweltmeisterschaft mitmacht und da Gold gewann. Das war schon eine tolle Geschichte. Ja, genau. Und jetzt ist es eben tatsächlich, dass sie sogar den Weltrekord an sich reißen konnte. Den Titel bei dem Event hatte sie ja schon zuvor mit 2,3 Metern gesichert. Die 2,7 Meter waren also, oder die 2,10 Meter waren ja gar nicht nötig mehr. Aber trotzdem hat sie das am Ende gerissen. Und ja, eine weitere breite und ja durchaus bewegende Sportgeschichte hier wieder, die hier geschrieben wurde.
Ja, auf jeden Fall. Unterdessen gibt es ein bisschen Neuigkeiten auch noch aus der deutschen Bubble. Also insgesamt werden 79 Athletinnen und Athleten mit nach Paris fahren in der Leichtathletik. Malaika Mihambo ist nach Corona-Pause wieder da. Hatte nur einen gültigen Versuch in Paris, aber es geht ähnlich bergauf wie bei Julian Weber im Speerwurf. Noch ein kleiner Funfact: Von den 400 Meter Hürden hatten wir ja bereits den Weltrekord von Sydney McLaughlin-Nevern. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die wäre mit ihren 50,65 auch über die 400 flach Weltspitze und könnte sich locker fürs Olympiafinale qualifizieren. Also auch da, es ist ein absolutes Wahnsinnsjahr in der Leichtathletik. Aber die großen Highlights kommen ja noch tatsächlich. Nach der Europameisterschaft ist vor den Olympischen Spielen. Und die Olympischen Spiele stehen auch im Tennis noch bevor. Und zwar in Paris natürlich. Aber das große Event im Tennis ist aktuell auch noch unterwegs. Wimbledon. Benni, was gibt's Neues rund um Sascha Zverev und Co.?
Ja, wenn du ihn schon als erstes nennst, dann müssen wir wahrscheinlich auch auf Alexander Zverev als erstes eingehen, der ja erstmal es souverän ins Achtelfinale schaffte und dort dann aufgrund einer Verletzung aus der dritten Runde, wo er gegen Norrie sich verletzte, dann eben im Achtelfinale über die lange Distanz gegen Taylor Fritz trotz einer 2-0 Satzführung noch verlor. Hat dann auch gesagt, er musste teilweise mit einem Bein spielen, dass es schlicht einfach über diese lange Distanz nicht möglich war, auch dieses Niveau dann weiter zu halten gegen einen starken Spieler wie Taylor Fritz. Ja, und die nächste Horrormeldung kommt direkt danach, weil er wird auch wahrscheinlich nicht am Roten Baum in Hamburg zum Turnier antreten. Das wird er nicht antreten und ja, man hofft natürlich, dass das alles jetzt so aufgeht mit Olympia, wie man sich das vorstellt. Ne? Ich meine, er geht als Titelverteidiger dahin, möchte natürlich seinen Titel verteidigen, den er vor 4 Jahren sich einverleiben konnte und damit auch Geschichte geschrieben hat. Und die Form spricht aktuell eigentlich für ihn und jetzt kommt wieder so ein kleiner Rückschlag. Es ist kein Riesenrückschlag, aber es ist halt doch wieder ein Schritt zurück, ne? Nach diesen etlichen großen Schritten nach vorne, die wir in den letzten Monaten ja auch mitverfolgt haben.
Ja, absolut. Man hat auch viele emotionale Szenen rund um ihn gesehen. Ich habe viel Wimbledon geguckt die letzten Tage. Nicht nur, aber vor allem auch, weil vor allem das hervorragend macht jetzt im ersten Jahr. Auch tolle Interviews on-court gegeben, Alex Zverev. Also ich hoffe, dass die Verletzung nicht so schlimm ist, dass Olympia jetzt allzu sehr gefährdet ist. Da drücken wir ihm die Daumen, wünschen gute Besserung. Und auch sonst haben wir viele spektakuläre Leistungen gesehen. Müssen wir jetzt gar nicht alles in allem auseinandernehmen. Wir können sagen, dass die Viertelfinals gerade laufen. Es ist so ein bisschen regnerisch heute in Wimbledon, aber die letzten Tage haben schon einige Schlagzeilen mit sich gebracht. Und ich würde jetzt einfach, ohne dass wir groß über ausgeschiedene Favoriten und so weiter sprechen, einfach kurz sagen, welche Deutschen noch mit dabei sind. Das ist im Doppelfeld bei den Herren Kevin Krawitz und Tim Pütz, sowie Jabins und Franzen, die bereits ihr Viertelfinale sicher haben. Im Damendoppel ist Laura Siegemund mit Krejcikova heute noch im Einsatz und im Mix, soweit ich das überblicken kann, ist Kevin Krawitz mit Panova noch mit dabei. Das heißt, da in den Doppelwettbewerben ist noch deutsche Fahnen sind da noch vertreten und dann ist vielleicht noch eine Meldung ganz interessant. Für Olympia hatten wir auch drüber gesprochen, Benni, dass Zverev und Siegemund zusammen in Paris Mixed spielen werden.
Ja, ganz genau. Also die Entscheidung hat sich jetzt doch vollzogen und gut, ich habe da ehrlicherweise richtig Bock drauf, die beiden im Doppel verfolgen zu können. Ich habe aber eine Person würde ich trotzdem gerne nochmal bei Wimbledon herausheben. Das ist nämlich Lulu Sun, die neuseeländische Qualifikantin, die es ins Viertelfinale geschafft hat und zuvor, soweit ich es weiß, in diesem Jahr bisher auf WTA-Turnieren kein Preisgeld eingespielt hat. Also im Viertelfinale jetzt bei einem Grand-Slam-Turnier als Qualifikantin und damit mal eben ihre Weltranglistenposition halbiert und jetzt unter den Top 50 der Welt. Das ist richtig stark und jetzt geht's gerade gegen Vekic, gegen die Kroatin Vekic, hat im Achtelfinale unter anderem auch Raducanu geschlagen. Also da läuft es richtig gut.
Ja, genau. Und dann mein emotionales Highlight. Ich weiß nicht, wer von euch Prime hat. Guckt euch gerne nochmal das Doppel von Andy Murray mit seinem Bruder an. Hm. Die britische Tennislegende hat sich verabschiedet, mutmaßlich. Emma Raducanu hat das andere Doppel noch abgesagt mit ihm. Das heißt, mutmaßlich ist dieses Spiel mit seinem Bruder auf dem Center Court, war es, glaube ich. Und das muss man sich auch mal zergehen lassen, dass ein frühes Herrendoppelspiel auf Center Court angesetzt wird. Das wird nicht so vielen Leuten zugestanden. Sir Andy Murray allerdings schon. Er war 41 Jahre lang die Nummer 1 der Welt, unter anderem ja Olympiasieger in Wimbledon geworden, viele große Erfolge gesammelt, auch die US Open, zweimal Wimbledon gewonnen, 13 und 16, also einer von den Big Four. Ich denke, über Andy Murray muss man sonst nicht viel sagen, außer dass ja eine weitere Legende geht, und guckt euch das gerne nochmal an. Da gab es so einen emotionalen Einspieler auch danach, wo die ganzen alten Legenden zu Wort kommen. Roger Federer war im Stadion und dann ist Novak Djokovic irgendwie so der alte einzige Hase, der noch übrig bleibt, nachdem er unter anderem Wawrinka Murray schon im Erstrundenduell war.
Ja, was natürlich auch nochmal historisch war und auch nochmal ein kleiner Zufall, der das Ganze auch nochmal verschönert hat, immerhin. Aber ja, genau, die Generation, sie gleitet uns so langsam davon, aber wir haben ja auch einen Federer zum Beispiel auch in einer Übertragung bei Prime gesehen. Man hofft, dass einige der großen Namen uns auch auf anderen Wegen noch erhalten bleiben in den nächsten Jahren.
Ja, absolut. Und dann blicken wir natürlich in den kommenden Tagen auch darauf, wie sich dann die letzten Spiele bei der Tour ablaufen, und die Ergebnisse davon gibt es dann in der kommenden Woche. Und dann springen wir noch kurz in diesem Take, er ist schon relativ lang, noch zum Radsport, denn da gibt es natürlich auch Historisches zu vermelden, und zwar ein Etappensieg von Mark Cavendish. Er ist jetzt, ja, hat Radsportgeschichte geschrieben, hat Etappensieg Nummer 35 eingefahren, und das hätten die wenigsten erwartet. Auf der ersten Etappe fast schon abgehängt, und dann, ja, war es die fünfte Etappe am Mittwoch nach Saint-Vulbas, 177 Kilometer, wo am Ende der alte Mann von der Isle of Man erfolgreich gewesen ist. Ich habe den Schreikrampf meines Lebens bekommen, und Benny hat sicherlich auch vor Freude zumindest gelächelt, auch wenn seine Radsport-Euphorie nicht ganz so groß ist wie bei mir.
Ja, natürlich, das ist immer noch trotzdem die Geschichte, die selbst sportübergreifend natürlich hängen bleibt, wenn man dann immer noch den alten Cavendish da auf seinem Rad sieht und sieht, der Mann fährt nicht nur mit, sondern der will auch immer noch Etappen für sich entscheiden. Das hat er jetzt wieder geschafft. Ja, ich merke schon, wir reden aber auch viel über das britische Königshaus heute, weil es ist der nächste Sir, über den wir reden, nachdem wir gerade über Andy Murray geredet haben. Ja, zwei absolute Legenden ja, einer zumindest, der aktuell immer noch zur absoluten Weltspitze gehört. Und ja, ich meine, die Tour de France geht ja auch noch ein bisschen. Was geht denn da noch für ihn?
Naja, also das ist ziemlich schwierig dieses Jahr mit den Sprintetappen, unter anderem ja deswegen. Er hat auch gesagt, hoffentlich komme ich überhaupt in Nizza an, weil die Tour ja nicht in Paris endet. Die letzte Etappe ist unter anderem ein atemberaubendes Zeitfahren nochmal von Monaco nach Nizza rüber. Wie gesagt, Cavendish hat die ersten Tage schon total schlecht ausgesehen, sich über die Berge geschleppt, aber ja, vielleicht heute, die Etappe ist noch nicht zu Ende, so ein paar Flachetappen kommen noch, wo er sich vielleicht dann noch einen oben drauf setzen kann, aber ja, es ist einfach so oder so schon Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn es nochmal klappt. Wir müssen uns auch bei Pascal Ackermann, dem Deutschen, bedanken, der mehr oder weniger seinen Sprint angefahren hat. Also ja, das war schon wirklich was ganz Besonderes. Aber auch sonst ist die Tour wirklich wieder sehr, sehr spannend dieses Jahr. Mit Blick auf die Gesamtwertung hat Remco Evenepoel kürzlich beim Zeitfahren so ein bisschen Zeit gut gemacht auf Tadej Pogacar. Der Slowene ist allerdings favorisiert, natürlich vorneweg, inzwischen 33 Sekunden Vorsprung. Die wirklich harten Bretter kommen noch, dahinter Vingegaard hat schon über eine Minute Rückstand, Primoz Roglic von Red Bull Bora Hansgrohe 1,36, verliert jetzt mit Alexander Vlasov, einen wichtigen Helfer, der dann nach der 9. Etappe aussteigt. Also es wird nochmal spannend, und gerade bei den Bergetappen und bei den Zeitfahren gilt wie immer nochmal meine herzliche Einschaltempfehlung. Auch in der Bergwertung werden die Gesamtführenden auch nochmal ein gehöriges Wörtchen mitsprechen. Sprintwertung werden Birnjam Girmay und Jasper Philipsen mutmaßlich unter sich ausmachen, außer Mark Cavendish startet nochmal richtig durch, das denke ich aber nicht. Und sonst UAE, das prägende Team, wir gucken mal, wie es weitergeht. Und dann müssen wir leider aber auch noch eine Todesmeldung loswerden aus dem Radsport, denn der Norweger André Drege ist bei der Abfahrt vom Großglockner mutmaßlich, tatsächlich ähnlich wie Gino Meder letztes Jahr bei der Tour de Suisse, verunglückt und seinen Verletzungen erlegen. Ruhe in Frieden, das war ein gehöriger Schock parallel zur Tour de France. Die Österreich-Rundfahrt ist mit einer Kondolenzfahrt vorzeitig abgebrochen worden.
Ja, ganz genau. Bei der Abfahrt vom Großglockner runter zu Fall gekommen und an den Verletzungen ist er dann eben gestorben. Wahnsinn, dass es im Radsport auch tatsächlich doch in so einer Regelmäßigkeit auch passiert. Natürlich, es geht um Wahnsinnsgeschwindigkeiten, das darf man hierbei auch nie vergessen. Ne? Und es ist Extremsport am Ende auch. Aber trotzdem, ein Mann von 25 Jahren. Und es ist eben ja einer von mittlerweile einigen, die es in den letzten Jahren auch gekriegt hat.
Leider ja. Und dann kommt die Pause vielleicht an dieser Stelle auch zu einem guten Zeitpunkt. Wir melden uns danach wieder mit Basketball, Motorsport, Darts, Snooker, Eishockey, Handball und allem, was sonst noch so aufsteht, bevor wir zum Fußball kommen. Bis gleich.
Warum zahlen Millionen Menschen zu viel für ihre Handys? Monat für Monat, obwohl sie ihnen schon längst gehören. Warum Handys nicht einfach abbezahlen, statt unbemerkt immer weiter? Warum eigentlich nicht? Mit O2 Paystop zahlst du bei O2 dein Handy selbstverständlich nur ab und nicht unbemerkt immer weiter. O2 can do.
Tatort Sport.
Ein Schachpräsident, der behauptet, von Aliens entführt worden zu sein. Na, wenn das kein Fall für Tatort Sport ist, dann weiß ich auch nicht. Was also steckt wirklich hinter dieser unheimlichen Begegnung der dritten Art von Kirsan Iljumtschinov? Die dunkle Wahrheit, die enthüllen wir in der neuen Ausgabe von Tatort Sport.
Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und nehmen wieder so ein bisschen Stimmung und Tempo auf, Benny, würde ich vorschlagen, und springen von einem traurigen Thema vor der Pause nun zu einem freudigen Thema nach der Pause. Und Benny, nach Leid kommt Freud? Oder wie könnte man die aktuelle Situation der Basketball-Weltmeister aus Deutschland sonst noch beschreiben?
Ja, so ähnlich oder auch himmelhoch jauchzend oder gleichzeitig zu Tode betrübt. So könnte man nach dem einen und nach dem anderen Spiel im Test gegen die Franzosen als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele bei den Basketballern, so könnte man darauf zurückblicken, weil du hast ja schon gesagt, nach der zweiten Partie, die man gegen die Franzosen gewann, in einem engen Spiel mit 70-65, hieß es von einigen schon, das sei fast schon weltmeisterlich. Davor hat man die erste Partie gegen Frankreich, aber mit 66-90 deutlich verloren und hat da auch tatsächlich eigentlich auf ganzer Linie enttäuscht. Also gemischte Gefühle hier bei den Basketballern, das kann man, glaube ich, sagen. Schröder und Franz Wagner jeweils gerade in der zweiten Partie auch mit einer guten Partie jeweils 17 Punkte geworfen. Das heißt, die können sich auch wieder auf sich gegenseitig eingrooven. Ja, wir haben ja auch mittlerweile echt einige NBA-Spieler dabei, die jetzt wieder integriert werden in die Mannschaft. Und wir sind da einfach mal positiv gestimmt, dass gerade nach der Weltmeisterschaft im letzten Jahr Gordon Herbert als Coach dann kurz vor seinem Ende dann auch nochmal vielleicht mit einem Feuerwerk den Platz des Trainers räumen kann.
Ja, absolut. Die nächsten Spiele stehen an diesem Samstag gegen die Niederlande. Am Freitag nächster Woche gibt es dann noch ein Spiel gegen Japan und am 22.07. wartet als Generalprobe tatsächlich die USA auf das deutsche Basketballteam. Unterdessen ist auch der dritte Gruppengegner für das olympische Basketballturnier bekannt gegeben. Neben Japan und eben Frankreich geht es auch nun gegen Brasilien. Das steht jetzt auch fest. Außerdem können wir noch vermelden, dass Luka Doncic bei Olympia nicht dabei sein wird. Die Slowenen haben in der Quali gegen Griechenland verloren und sind dort eben ausgeschieden. Und wenn wir schon gerne über Millionenbeträge reden, gerne im Golf, Benny, müssen wir es im Basketball diese Woche auch tun, denn was Franz Wagner in seinem neuen Vertrag bei den Orlando Magic unterschrieben hat, ist schon auch wirklich astronomisch. 224 Millionen US-Dollar über 5 Jahre, das ist ein Brett.
Ja, mal eben mit 22 Jahren eine Viertelmilliarde in den nächsten 5 Jahren einfahren. Das lässt sich sehen und das zeigt aber auch mal nochmal, wie wertvoll er tatsächlich für Orlando Magic ist und wie wichtig er mittlerweile auch in der NBA ist. Er ist einer der aufstrebenden Stars und 22 Jahre und schon in so einer wichtigen Position.
Das ist doch geisteskrank, Benny.
Natürlich ist es geisteskrank. Aber das wollte ich damit ja herausheben. Aber wir reden da natürlich von ganz anderen Summen als in anderen Sportarten, die wir jetzt hier in Deutschland sehen oder gar in der Basketball-Bundesliga. Wir dürfen da nicht vergessen, das sind Franchises. Ne? Da werden
Grüße nach Göttingen.
Grüße nach Göttingen. Da gehen Milliarden über den Tisch täglich. Deswegen kann man nur so, glaube ich, diese Summen erklären.
Ja, das lässt einen immer wieder sprachlos zurück. Vielleicht lässt den einen oder anderen auch sprachlos zurück, was in der Formel 1 gerade passiert. Wir haben in den letzten Wochen ja viel drüber gesprochen, ob es uns bekommt oder nicht. So ein bisschen der Hype ist verloren gegangen. Ich weiß nicht, ob es euch da draußen auch so geht. Schreibt doch gerne mal. Es stand ein Doubleheader an. Nach Österreich kam Silverstone und tatsächlich ein alter Bekannter ganz oben. Das erste Mal überhaupt, dass jemand auf der gleichen Formel 1 Strecke 9-mal einen Rennsieg einfährt. Lewis Hamilton hat mal wieder ein Formel 1 Rennen gewonnen. Vor Max Verstappen und Lando Norris konnte er sich durchsetzen. Es ist nach 945 Tagen ohne Sieg sein erster Erfolg und sein 114er insgesamt gewesen. Nico Hülkenberg ist zum zweiten Rennen hintereinander Sechster geworden. Das richtig, richtig stark. Den letzten Sieg hatte Hamilton übrigens im Dezember 2021 in Saudi-Arabien eingefahren. Also das nach einer langen Durststrecke endlich mal wieder ein Erfolg für den Briten und das zu Hause sicherlich erfreulich. Und ja, was wir auch noch vermelden können, ist, dass Oliver Baumann auf jeden Fall nächstes Jahr das lang ersehnte Stammcockpit in der Formel 1 bekommt. Denn der wird ja quasi, habe ich richtig verstanden, das Cockpit von Nico Hülkenberg übernehmen. Mal gucken, ob Magnussen weitermacht. Hülkenberg wurde mutmaßlich dann für das Sauda- oder Audi-Projekt, je nachdem, was es jetzt wird, unterwegs sein. Und dann darf der 19-Jährige ab nächstes Jahr Formel 1 als Stammpilot unterwegs. Oder darf Formel 1 als Stammpilot fahren, so rum.
Genau, ich bin gespannt da auf diesen Wechsel, weil es ja doch auch für Haas ein kleiner Wechsel ist, nachdem man jetzt 2 Jahre lang oder jetzt im zweiten Jahr mit 2 Oldies im Team agiert, hat man jetzt wieder einen 19-Jährigen im Rennstall als Hauptfahrer. Frischer Wind also auch für Haas, kann sich da sicherlich auch weiterentwickeln und die nächsten zwei Schritte machen. Ja, vielleicht bei Haas gar nicht so auch der falsche Moment, um mal wieder auf einen jungen Hüpfer zu setzen, nachdem ja Mick Schumacher sein Cockpit verloren hat.
Ja, absolut. Genau, dann gibt es aus dem Motorsport noch 2 weitere Neuigkeiten zu berichten, denn das kriegt auch, glaube ich, keiner mit, der sich so ein bisschen mit Motorsport auseinandersetzt, was für großartige Motorsport-Events wir in Deutschland haben, weil alle sich immer drüber beschweren, dass es kein Formel-1-Rennen in Deutschland gibt. Zum einen gibt es ja den Norrisring, da wurde jetzt zum 40. Jubiläum wieder ein DTM-Wochenende ausgetragen. Auch das natürlich eine wichtige Hausnummer und ein wichtiger Standortfaktor für dieses Stadtrennen in Nürnberg. Aber was ich eigentlich auch noch loswerden wollte, sind die Zahl, Benny, 252.826. So viele Besucher waren am Wochenende am Sachsenring zum Rennwochenende der MotoGP. Und Francesco Bagnaia hat sich den Sieg dort geholt, aber alles in allem ist das eine der bestbesuchtesten Veranstaltungen überhaupt. Der 3. Zuschauerrekord in Folge, schreibt auch der ADAC, der das Ganze ausrichtet. Also 250.000 Besucher ist ja mit so das größte Event, was es überhaupt in Deutschland gibt. Das gerät ziemlich oft, finde ich, in Vergessenheit.
Ja, das vergisst man oft oder hat man gar nicht so auf dem Schirm, dass die Sportart so eine riesen Bubble auch in Deutschland oder in der Region hat. Gut, wenn man da nicht drin ist, dann ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ja, es liegt wahrscheinlich auch immer noch an der deutschen Motorsport-Tradition, dass eben solche Events einfach auch immer noch ja großen Rückhalt auch finden, oder?
Ja, absolut. Also das ist ja auch ein Standort, der zugegebenermaßen Schwierigkeiten hat. Die dürfen nicht allzu oft im Jahr laut sein, kurzum formuliert. Deswegen gibt es da eben dieses eine Rennwochenende, unter anderem, wo dann die Ausnahmegenehmigungen da sind. Also das ist eine schöne Sache. Und weil wir es eben vergessen haben, können wir es vielleicht noch kurz hinterher erwähnen. Ein Blick auf die WM-Gesamtwertung in der Formel 1. Kann man eigentlich sagen, dass sich Lewis Hamilton jetzt an George Russell so ein bisschen rangerobbt hat, der aber in Österreich ja richtig gut gepunktet hat. Russell und Hamilton allerdings nur auf Platz 7 und 8. Verstappen weiter vorne weg. Lando Norris behauptet seinen 2. Platz gegen Charles Leclerc deutlich in der WM. Also da läuft alles nach Plan. Und bei den Konstrukteuren nähert sich McLaren so ein bisschen Ferrari an. Von Platz 3 auf Platz 2. Mercedes hat zwar ordentlich Vorsprung auf die dahinter Platzierten, aber nach vorne geht für den 4. Platzierten um Toto Wolff erstmal nichts. Da hilft auch ein Hamilton-Sieg wenig. Genau, nächstes Rennen ist dann in Ungarn. Das ist nicht dieses, sondern nächstes Wochenende. Und dann gebe ich wieder an Benny und er kann uns mal sagen, was im Dart so los ist. Und auch im Snooker werfen die ersten Ereignisse in der Ära nach Rolf Kalb ihre Schatten voraus.
Ja, ganz genau. Da geht es nämlich in der nächsten Woche mit dem ersten Ranking-Turnier los, nachdem ja die Championship League in den letzten Wochen schon so ein bisschen nebenher dümpelte. Jetzt geht's nach Shanghai, nach China, wo das Shanghai Masters stattfinden wird. Das wird am nächsten Montag beginnen. Also auch da werden wir dann wieder zumindest einen kleinen Snooker-Block in unserem Podcast haben. Beim Darts ist das ein wenig so die Ruhe vor dem Sturm, kann man glaube ich sagen. Am kommenden Wochenende startet nämlich das World Matchplay, da müssen wir natürlich auch gleich mal ganz kurz drauf schauen, nämlich auf die Auslosung. Aber ja, in der vergangenen Woche war auf jeden Fall noch, waren noch zwei Players Championships, auf die wir ganz kurz blicken wollen. Einmal hieß der Sieger mal wieder Ross Smith, der mal wieder einen Sieg einfangen konnte mit einem 107er Average im Finale 8-7 gegen Wesley Plaisir. Kai Gotthard als Nachrücker mal wieder im Achtelfinale, bester Deutscher, was für Gotthard, aber ja, gegen aktuell die Form der Tourcard-Holder auf der Pro Tour spricht. Und Johnny Clayton, damit war mal wieder erfolgreich auf der Pro Tour. Das ist auch schon länger her. Diesmal 8-5 wieder gegen Wesley Plaisir, der also auch zwei gute Tage hatte. Martin Schindler mal wieder im Viertelfinale gewesen und auch Gabriel Clemens holt mit dem Achtelfinale wichtiges Preisgeld. Für ihn reicht es aber übrigens nicht zum World Matchplay, das erste Mal seit einigen Jahren. Dafür haben wir aber wieder zwei Deutsche dabei, nämlich einerseits natürlich Martin Schindler, der sicher dabei ist beim Matchplay, und eben auch Ricardo Pietrzko. Der trifft am Samstagabend direkt auf Luke Humphries. Also das wird ein sehr, sehr hartes Los. Und auch Martin Schindler hat es nicht leicht mit dem Los Dimitri Vandenberg, der auch aktuell zumindest hin und wieder mal mit seiner Form aufblitzen lassen kann. Das alles natürlich wieder ganz klassisch bei DAZN, aber auch Sport 1 wird übertragen. Das heißt, ja, hoffentlich sehen wir da mal wieder ein paar Siege bei einem Major-Turnier aus deutscher Sicht. Das wäre doch was Tolles. Ach so, wir haben übrigens auch noch eine Wahnsinnspartie für die erste Runde, weil Luke Litter trifft nämlich auf Michael van Gerwen. Das am Montag, nächsten Montag, in der ersten Runde des World Matchplay. Also es geht direkt richtig los, weil Luke Littler eben in den Rankings noch nicht so weit nach vorne geraten ist, weil eben die Majors ja, ich meine, es ist sein Debüt auch beim Matchplay, das darf man nicht vergessen. Ne?
Ja, gut, so alt ist der Junge ja noch nicht, ne?
So ist es, natürlich, der ist noch jung, hat ja auch erst im Januar sich die Tourcard gesichert.
Halb so alt wie der ewige Johnny Clayton.
Noch die Nummer 24 der Welt, aber ja, nach den nächsten zwei Majors kann das auch schon ganz anders aussehen.
Ja, absolut. Dann haben wir noch zwei Neuigkeiten aus dem Eishockey. Ich starte einmal rein mit einer Premiere, und zwar der ersten Trainerin in der NHL-Geschichte. In der amerikanischen Profiliga wird Jessica Campbell jetzt an der Seitenbande der Seattle Kraken unterwegs sein, die unter anderem auch schon beim deutschen damaligen Bundestrainer Toni Söderholm 2022 mit im Trainerteam war. Und ganz interessant und schön wird ein Wiedersehen sein mit dem Torwart in Seattle, denn das ist ein gewisser Philipp Grubauer, und der ist ja bekanntermaßen auch deutscher Eishockey-Nationaltorwart. Die kennen sich also schon von der Weltmeisterschaft. Da wünschen wir für die Weiterentwicklung der dortigen Eishockeymannschaft alles Gute. Und wenn wir schon über Frauen im Eishockey sprechen, dann kann Benny uns gleich verraten, wie es bei der Olympia-Quali der deutschen Mannschaft so läuft.
Ja, wir reden viel über Olympia, aber wir dürfen nicht vergessen, dass selbst wenn die Olympischen Sommerspiele in Paris danach nach dem Sommer zu Ende sind, auch schon fast ja das nächste olympische Feuerwerk vor uns steht, nämlich 2026 dann natürlich die Winterspiele in Mailand und Cortina in Italien. Das wird auch natürlich ein richtiges Highlight an einem Ort, wo Wintersport natürlich auch gelebt wird, gerade in Cortina d'Ampezzo. Ja, und da geht es natürlich dann auch für die Eishockeyspielerinnen um die Olympia-Quali und dieses Qualifikationsturnier, was eben für Olympia ausgespielt wird vom Weltverband IHF, das findet jetzt eben in Bremerhaven statt. Vom 6. bis zum 9. Februar zu 25 wurde das jetzt datiert, und die Teams sind Österreich, Ungarn und ein weiterer Qualifikant, der eben noch zu ermitteln ist. Ja, also vor heimischem Publikum kann man dann hoffentlich das eigene Team zu Olympia bringen. Das ist auf jeden Fall heute Mittag so erschienen.
Ja, genau. Ähnlich ist es mit der frischen Meldung für die Olympiakader im Handball, denn da sind nicht nur die Frauen, sondern eben auch die Männer dabei. Das heißt, die beiden Trainer Markus Gaugisch, nach all dem Vertragswirrwarr, das es bei ihm gegeben hat, und Alfred Gislason, sind die 14 Frauen bzw. Männer eben nominiert worden. Die Frauen sind das erste Mal seit 2008 ja wieder bei Olympia dabei, und ja, bei den Herren können wir uns unter anderem über ja dann einen eher ungewohnten Namen hinter Kapitän Johannes Goller freuen, und der kommt aus unserer Nähe, Benny.
Ja, wir haben ja schon über den erweiterten Kader gesprochen. Der wurde jetzt eben nochmal ausgedünnt, und trotzdem haben wir da einen 20-Jährigen aus Eisenach dabei, nämlich Marco Grigic, der ja normalerweise im Rückraum links spielt bei der THSV Eisenach, die ja eine Überraschungssaison gespielt haben, und er ist eben einer der Profiteure davon. Er wird jetzt mit 20 Jahren seine ersten Olympischen Spiele beim Handball mitnehmen, und ja, wir sind da natürlich, wir gucken da natürlich grundsätzlich in unserer Region nochmal mit größeren Augen auf diese Person. Aber grundsätzlich, 20 Jahre, jüngster Spieler im Team, da kann man sich, glaube ich, auf ein vielversprechendes Talent freuen. Und zudem sind ja auch wieder einige erfahrene Spieler dabei. Auch schon Spieler, die 2016 bei den Olympischen Spielen schon dabei waren. Ein Johannes Goller von Flensburg, ein Yannick Kohlbacher, den wir natürlich schon lange kennen, von den Rhein-Neckar-Löwen. Andreas Wolf, mittlerweile beim THW Kiel, von Kielce zu Kiel gewechselt, der jetzt ebenfalls natürlich dabei ist. Also alles Namen, die wir natürlich sowieso schon kennen.
Genau, ich wollte es eben schon erwähnen, vom deutschen Team, das Bronze in Rio gewonnen hat 2016, ist nur noch der jetzt dann wieder in Kiel spielende Andi Wolf übrig, genau. Ich wollte noch ein paar Termine loswerden, und zwar die Testpartien. Wir haben eben im Basketball drüber gesprochen, das ist natürlich auch im Handball der Fall. Diese Woche Samstag, 17.30 Uhr in Dortmund gegen Frankreich. Dann gibt es am 19. Juli, also nächsten Freitag, noch ein Spiel gegen Ungarn, sowie dann die Generalprobe am Sonntag nächster Woche, dem 21. Juli gegen Japan. Das ist auch Vorrundengegner. Da geht es dann bei den Herren unter anderem ja gleich schon mitunter, ich bin mir nicht sicher, ich glaube vor der Eröffnungsfeier tatsächlich schon los. Und das Finale des Olympischen Handballturniers würde übrigens im Stade Pierre Moroy in Lille, also dem großen Fußballstadion von der Europameisterschaft, ausgetragen werden. Also auch diese Kulisse sicherlich ein kleines Lockmittel für das Olympische Handballfinale. Genau, Andi Wolf zurück in der HBL, in der Daikin HBL, wie sie ja ab der kommenden Saison jetzt heißt. Vierjahresvertrag in Kiel unterschrieben. Ich denke, da freut sich ganz Handball-Deutschland und wir stimmen in diese Freude mit ein.
Ja, definitiv. Ich meine, er ist ja auch ein alter THWler, hat er ja schon von 2016 bis 2019, glaube ich, gespielt und bei Kielce natürlich auch nochmal bei einem absoluten Top-Team im Ausland, und jetzt ist er eben zurück, und natürlich wird es auch die beste Handballliga der Welt noch ein bisschen besser machen.
Genau, absolut. Und dann können wir euch noch mit der Meldung hinterlassen, weil wir das als Wintersportfans natürlich trotzdem auch irgendwie gerne hören, dass AD und ZDF die Biathlon-Übertragungsrechte, ich glaube, bis 2030 verlängert haben, also die wichtigste Wintersportdisziplin außerhalb des FIS ist auf jeden Fall sicher weiter in den Öffis zu sehen. Genau, und dann machen wir gleich weiter mit Fußball, EM, Copa America, Thiago, Toni Kroos, Thomas Müller, Waldemar Anton, Michael Olise. Es gibt viel zu besprechen und natürlich auch ein Blick in unser Tippspiel. Bis gleich.
Warum zahlen Millionen Menschen zu viel für ihre Handys? Monat für Monat, obwohl sie ihnen schon längst gehören. Warum Handys nicht einfach abbezahlen, statt unbemerkt immer weiter? Warum eigentlich nicht? Mit O2 Paystop zahlst du bei O2 dein Handy selbstverständlich nur ab und nicht unbemerkt immer weiter. O2 can do.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball, Benny. Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Die Halbfinals beginnen heute. Die deutsche Mannschaft ist im Viertelfinale nach Verlängerung 2:1 gegen Spanien in Stuttgart aus dem Turnier geflogen. Über all die Konsequenzen und Themen rund um dieses Spiel wurde in den letzten Tagen genug gesprochen. Ich möchte dazu eigentlich gar nicht mal so viel sagen, außer dass es sportlich und darüber hinaus für Begeisterung in Deutschland gesorgt hat und wir jetzt vor allem über die Leute sprechen sollten, die sich mutmaßlich oder bereits feststehend entweder aus der Nationalmannschaft oder aus dem kompletten Fußballzirkus zurückziehen. Ich finde, das ist jetzt das prägende Thema, weil ich glaube, dass es sportlich irgendwie funktionieren kann, haben wir in den letzten Wochen gelernt.
Ja, definitiv. Ich glaube, ja, wir müssen jetzt auch nicht mehr so viel unseren Senf zu der Partie dazugeben.
Also über Elfmeterszenen will ich nicht diskutieren.
Nein, das müssen wir nicht mehr diskutieren. Ich finde es nur interessant, wer sich so nach dem Aus alles plötzlich zu Wort gemeldet hat. Zum Beispiel ein Hürzeler, der ehemalige Trainer von St. Pauli, der groß rumgetönt hat, dass man jetzt bei der ersten großen Hürde aus dem Turnier geflogen ist und man deswegen nicht zufrieden sein könne. Muss man dem jetzt die Aufmerksamkeit geben? Wahrscheinlich nicht. Man hat es bis ins Viertelfinale geschafft, man hat über weite Strecken überzeugenden Fußball gespielt und man hat in gewisser Weise, ich glaube, auch den Rückhalt in die deutsche Nationalmannschaft im Land einen Schritt zurückgeholt, und es ist der Anfang hoffentlich für eine bessere Ära der deutschen Fußballnationalmannschaft, und deswegen gehe ich trotzdem mit mehr positiven Gedanken irgendwie aus dem Turnier.
Ja, absolut. Ja, dann gucken wir neben diesem sportlicher dann doch zumindest halb ansehnlichen Viertelfinale noch auf die anderen Ergebnisse. Nachdem Österreich übrigens ja auch schon im Achtelfinale gegen die Türkei rausgeflogen ist, das hatten wir, glaube ich, auch nicht mehr in der Folge mehr drin. Die Niederlande hatten sich souverän gegen Rumänien durchgesetzt, finden eben folgende weitere drei Ergebnisse im Viertelfinale ihren Platz im Turnierbaum. Zwar Portugal gegen Frankreich, am Ende ein 3:5 nach Elfmeterschießen. Die Franzosen bringen es tatsächlich fertig, ohne eigenes Tor aus dem Spiel heraus ins Halbfinale einer EM einzuziehen. Und das ausgerechnet gegen die Mannschaft, die mit 3 Unentschieden mal Europameister geworden ist. Billiger kann es ja gar nicht werden, wenn es da nicht England gäbe, Benni.
Wenn es da nicht England gäbe. Wir haben ja schon im Achtelfinale darüber geredet, wie man sich in der Verlängerung, wie man sich überhaupt gegen die Slowakei im Achtelfinale durch ein natürlich sehr ansehnliches Tor von Bellingham in der 95. Minute noch gerade so im Turnier gehalten hat und dann in der Verlängerung das Viertelfinale erreicht hat. Diesmal ist es das Elfmeterschießen, was die Engländer vor den Schweizern gerettet hat. 5:3 am Ende. Ja, und mit einer weiteren Nichtleistung steht man im Halbfinale eines weiteren großen internationalen Turniers und wieder denkt man sich, wir können Southgate wieder kritisieren, aber ergebnistechnisch ist er voll im Soll.
Ja, mir fällt da nichts so ein. Ich hatte zwischenzeitlich die Hoffnung, dass wir 3 deutschsprachige Mannschaften im Viertelfinale, wenn nicht sogar noch weiterhin haben, die Österreicher sind dann bittererweise eher schon im Achtelfinale, wie eben angesprochen, gegen die Türkei rausgeflogen. Für die Schweiz, dieses England-Spiel ist einfach auch total tragisch und über das deutsche Ausscheiden wurde genug gesprochen. Nun sind es eben die Halbfinals heute Abend Spanien-Frankreich. Kleiner Vorteil, denke ich, für Spanien, die sind richtig gut drauf und dann Niederlande gegen England. Ist, glaube ich, viel deutsche Sympathie im Moment bei den Niederlanden, nicht nur stimmungsmäßig, sondern vor allem auch, weil England einfach so grottenunansehnlichen Fußball spielt. Also Vorteil Spanien-Niederlande oder sagst du, die Engländer schaffen es zum zweiten Mal hintereinander ins EM-Finale?
Ich bin gerade eher bei der Niederlande deutlich ansehnlicher Fußball und wir dürfen nicht vergessen, dass England natürlich auch bisher verhältnismäßig viel Glück auch bei der Auslosung hatte. Natürlich, die Schweiz hat ein gutes Turnier im Vorhinein gespielt, aber war natürlich jetzt nicht das Top-Team, was im Viertelfinale eben auch durchaus mal warten kann. Die Niederlande wiederum hat sich durchgebissen durch diese K.O.-Runde, gegen die Türkei knapp gewonnen. Davor eine sehr ansehnliche Partie gezeigt gegen Rumänien, 3:0 deutlich gewonnen. Ich bin da spielerisch und irgendwie natürlich auch von der Hoffnung her bei den Niederlanden.
Schiedsrichter heute Abend wird Slavko Vincic aus Slowenien sein. Niederlande gegen England, Felix Zweier, der Deutsche, kriegt dann das letzte Spiel in Dortmund, bevor es dann am Sonntag um 21 Uhr in Berlin das Finale gibt. Die ARD überträgt das Finale. Viel Spaß dabei und dann gucken wir doch einfach mal auf unser Tippspiel, wie es da so steht.
Oh ja.
Im Viertelfinale, jetzt würde ich wieder sagen, Eigenlob stinkt. Gab es 2 Menschen, die 10 Punkte erreicht haben. Das war meine Wenigkeit und der liebe Tim. Jeweils 10 Punkte. Aber das wirklich Spannende ist an der Spitze passiert, Benni. Denn wer da mal reinguckt bei kicktipp.de/onthepitch-EM2024 sieht, dass Charlotte auf Felix aufgeschlossen hat und wir tatsächlich vor dem beginnenden Halbfinale einen Punktgleichstand an der Spitze haben. Das heißt, die letzten 3 Spiele und mutmaßlich die Bonuspunkte. Charlotte hat leichte Vorteile. Könnte es sogar einen Führungswechsel geben. Felix könnte eingeholt werden. Und Benny, der versucht noch irgendwie die 100-Punkte-Marke zu knacken, aber ich glaube, das wird schwierig.
Ja, es wird schwierig. Von meinen Bonustipps her hatte ich ja, glaube ich, 2 richtige Halbfinals. Mein EM-Favoritentipp, wo ich ein bisschen auf Portugal gegambelt habe, ging ja nicht auf. Aber ich glaube, ich habe England und ich weiß gar nicht, Frankreich.
England, Frankreich, Deutschland, Portugal hast du im Halbfinale. Ja. England schießt bei dir dann noch, oder England stellt den Spieler mit den meisten Toren noch, das wäre noch möglich, aber Portugal wird nicht mehr Europameister.
Genau, das wird auf jeden Fall nichts und aktuell auf Rang 12, trotzdem, ich bin unzufrieden natürlich, aber irgendwie finde ich auch, die Art, wie man dann Elfmeterschießen tippt, immer etwas komisch, ehrlicherweise.
Ja, genau, das habe ich mir zwischenzeitlich auch gedacht, Okay, dann tippst du ja nur ein Tor Unterschied, aber selbst das hat bei England Schweiz dann nicht hingehauen. Also Glückwunsch an Hage, der hat als einziger alle vier Halbfinalisten richtig getippt. England, Frankreich, Niederlande, Spanien. Und dann sind wir gespannt auf die letzten drei Spiele und die Auswertung der Bonustipps in unserem Tippspiel bei Kicktipp. Das Ganze gibt es natürlich auch wieder für die zum Beispiel neue DFB-Pokalsaison oder noch wichtiger für die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Da werden wir dementsprechend auch informieren. Dann können wir sagen, dass die ganzen Spielpläne jetzt langsam rauskommen. Dritte Liga kam heute, die zweite und erste Liga steht schon grob fest. Auch die zweite Liga, Benni, ne, die ersten beiden Spieltage sind jetzt auch zeitgenau terminiert. Eröffnungsspiel Köln gegen Hamburg und Schalke spielt im ersten Topspiel gegen Braunschweig. Ne?
Ganz genau.
Der Spiele gehen los. Ja.
Genau, jetzt langsam kann man schon mal sehen, wie sich bestimmte Neuzugänge präsentieren. Man kann wahrscheinlich in den nächsten Tagen von jedem der Erst- oder Zweitligisten Deutschlands auf YouTube irgendein Testspiel finden. Es geht jetzt langsam wirklich in den Feinschliff rein, gerade natürlich jetzt, wenn die EM zu Ende ist, kommen dann nach ein paar Tagen Urlaub auch die Topspieler noch dazu. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, es gibt ja oft diesen Moment, wo dieser Überreiz an Fußball einsetzt. Aber irgendwie freue ich mich doch auf die neue Saison.
Ja, den Moment mit, es ist gut, dass es erstmal vorbei ist. Das hatte ich nach der Saisonpause, ich glaube nicht. Dadurch, dass wir bei Kickbase ja jetzt schon wieder reinstarten, sorgt das dafür, dass die Vorfreude auf die Bundesliga-Saison auf jeden Fall da ist. Wir müssen aber auf jeden Fall noch über die Leute sprechen, die sowohl im nationalen als auch internationalen Fußball nicht mehr mit von der Partie sind oder im neuen Dress. Waldemar Anton geht zum VfB Stuttgart, Michael Olise geht zum FC Bayern. Meinungen dazu werden wir sicherlich in unseren Saisonvorschau-Episoden dann nochmal besprechen. Auch Punkte Olympiakader ist bei Michael Olise ein Stichpunkt, das führt alles zu weit. Stattdessen müssen wir unter anderem über, und ich sage jetzt einfach mal drei Namen, die drei Ts, Toni Kroos, Thiago Alcantara und Thomas Müller sprechen. Die Einschätzung von Benjamin Scherb dazu. Ich glaube, über Toni Kroos muss man nicht viel sagen, außer der Goat geht. Thomas Müller geht der bayerische Goat vielleicht und bei Thiago geht ganz viel Klasse.
Ja, womit fangen wir an? Vielleicht bei Toni Kroos würde ich sagen, was soll man dazu noch sagen? Eine Wahnsinnskarriere, alles gewonnen, was geht. Der erfolgreichste Deutsche, international, generell zigmal die Champions League gewonnen. Wie viel waren es am Ende? Ich hab's gerade gar nicht auf dem Schirm.
Sechsmal waren es. Fünfmal mit Madrid, einmal mit dem Bayern.
Genau, sechsmal Weltmeister natürlich. Und jetzt natürlich auch nochmal ein Stück weit in der Gunst der deutschen Nationalmannschaft gestiegen mit seiner Rückkehr bei der Europameisterschaft. Hat ja diese Mannschaft auch angeführt und hat das tatsächlich auch gut gemeistert und nochmal seine Klasse herausblitzen lassen und vielleicht kann man auch tatsächlich sagen, es ist gut, dann aufzuhören, wenn man tatsächlich noch im Saft steht, weil das muss man wirklich sagen, trotz seiner 34 Jahren steht dieser Mann noch im Saft, hätte sicherlich noch einige Jahre auf allerhöchstem Niveau spielen können, aber mit Champions League-Titel, mit dieser Europameisterschaft kann man sich jetzt auch mal, zurücklehnen und sagen, ich gucke jetzt mal auf meine Karriere zurück.
Genau, bei Thiago, von dem hat man schon ein bisschen länger was nicht gehört. Ich habe heute so eine Zusammenstellung von der UEFA aus ganz vielen Champions-League-Spielen gesehen, aber was der teilweise für Bälle gespielt hat im Mittelfeld, astronomisch. Das ist echt Fußball zum Verlieben.
Ja, definitiv. Und hat natürlich auch eine lange deutsche Geschichte, hat ja den Großteil seiner Karriere oder die meiste Zeit bei einem Verein bei den Bayern verbracht und da auch 150
Champions-League-Sieger
Spiele gemacht.
Bayern.
Champions-League-Sieger auch mit den Bayern. 7 Jahre von 2013 bis 2020 bei den Bayern gewesen. Auch nicht nur eine einfache Zeit gehabt, das gehörte auch dazu. Aber natürlich einer der ganz großen. 33 Jahre finde ich tatsächlich auch. Ja, es fällt immer öfter auf, dass auch jetzt Spieler frühzeitiger sagen, ich ziehe jetzt auch den Schritt und beende meine Karriere relativ frühzeitig. Ist, glaube ich, was sich jetzt auch mehr durchsetzt, oder?
Ja, also einfach lernen, auf dem Höhepunkt zu gehen. Ne? Das ist ja schwierig genug. Der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber Fabian Klose hat heute bekannt gegeben in Bielefeld als Botschafter unterwegs zu sein, als Repräsentant, also neben Ehrenspielführer und Rekordspieler auch einfach eine Art und Weise zu finden, würdig abzutreten und mit einem guten Gefühl auszutreten aus dem Sport. Das ist bei Thiago so, das ist bei Toni Kroos so, das wird jetzt hoffentlich bei Thomas Müller so sein. Und da kommen wir zum dritten Thema. weil bei dem ja noch nicht klar ist, was passiert. Es klang jetzt schon vieles, zumindest noch Nationalmannschaftsabschied. Was Moisson Kompanie mit ihm vorhat, weiß man auch nicht so recht. Also das könnte jetzt auch schnell gehen. Oder es dauert halt eben doch noch ein bisschen länger.
Ja, ich glaube, wenn man Thomas Müller ja ein bisschen verfolgt hat, dann weiß man ja, dass der einfach, naja, diese Bayern-DNA im Blut hat. Und irgendwie sehe ich ihn nicht in dieser Karriere nochmal bei einem anderen Verein anheuern als bei den Bayern. Ich glaube, wenn Kompanie sagt, er würde nicht mal mit Thomas Müller planen, dann würde Müller wahrscheinlich auch sagen, komm, dann beende ich jetzt meine Karriere. Ich meine, die komplette Jugend bei den Bayern durchgemacht, ab 2000 bei den Bayern gewesen, bei den Bayern Profis geworden, bei keinem anderen Verein im Profibereich gespielt. Ja, trotzdem ist es natürlich der Abgang eines ganz großen Namen, der in den letzten Jahren eben viel nur von der Bank agierte. Sei es bei den Bayern oder sei es bei der Nationalmannschaft. Er war Torschützenkönig bei der WM 2010 zum Beispiel. Er hat ebenfalls Champions League gewonnen und zigmal die deutsche Meisterschaft, 12 Stück, glaube ich. Ja, das ist einfach, ja, auch eine deutsche Legende, ohne Frage.
Ja, genau. Ich glaube auch nicht, dass er irgendwo anders noch spielt, aber ja, blicken wir dann drauf, wenn es soweit ist und da eine Entscheidung ansteht. Dann würde ich sagen, sind wir soweit erstmal durch, blicken einmal aber noch nach Amerika, denn die Copa America findet auch statt. Habt ihr vielleicht mitbekommen, falls ihr am Wochenende länger wach wart, dass da nachts auch noch Fußball läuft. Und da ist es inzwischen auch soweit, dass die Halbfinals anstehen. Es gab wirklich spektakuläre Viertelfinalspiele. Brasilien ist als Gruppenzweiter nur weitergekommen hinter Kolumbien. Die USA ist in der Vorrunde quasi rausgeflogen, das kann man so sagen. Mexiko ist auch rausgeflogen, da haben die deutsche Fußballnationalmannschaft interessante Erinnerungen. Chile ist rausgeflogen. Und die Viertelfinalergebnisse sind folgende. Der Weltmeister Argentinien setzt sich im Elfmeterschießen 4-2 gegen Ecuador durch. Messi spielt, wenn dann nicht die volle Distanz. Venezuela verliert das Elfmeterschießen gegen Kanada. Kolumbien gewinnt glatt mit 5-0 gegen Panama. Und, Benny, Brasilien scheidet im Elfmeterschießen gegen Uruguay aus. 4-2. Das ist doch Fußballtradition und eine große Schlagzeile.
Ja, oder auch, dass Argentinien sich eben gegen Ecuador so strecken musste, ne? Also da hat man jetzt tatsächlich auch zwei Halbfinals, wo ich fast sagen würde, natürlich Kanada irgendwie der größte Außenseiter, aber Uruguay gegen Kolumbien und auch Argentinien, da ist es auf jeden Fall ein offenes Feld um den Sieg bei der Copa America, oder?
Ja, auf jeden Fall. Unter anderem hat Lionel Messi auch dazu beigetragen, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Er hat einen Elfmeter an die Latte gechippt. Kollege Moritz Knorr hat das Spiel übrigens kommentiert. Liebe Grüße. Und in Las Vegas hat man gegambelt. Bei Brasilien ist es schiefgegangen gegen Uruguay. Das Beste an der Copa America für mich ist natürlich, dass am Sonntag um 2 Uhr noch ein Spiel um Platz 3 stattfindet. Sehr gut. Das Spiel um Platz 2 ist nämlich das Finale. Das findet am Montag um 2 Uhr statt. Vorher die Halbfinals. Mittwoch 2 Uhr, also sprich heute Nacht. Argentinien gegen Kanada und Donnerstag Uruguay gegen Kolumbien. Sport Digital überträgt. Viel Spaß bei den letzten, in dem Falle 4 Spielen.
So ist es. Aber wir haben ja schon gesagt, die Bundesliga und die Ligen, die sind am Horizont schon zu erblicken. Und da gibt es ja auch so ein paar Transfer-News, über die wir zumindest erwähnen müssen. Eine neue Transfer-Kooperation scheint sich da zwischen Stuttgart und Dortmund aufzumachen. Nicht nur Serhou Guirassy, der da jetzt bei Dortmund anheuert, sondern auch Waldemar Anton. Weil die Ausstiegsklausel wurde gezogen von Stuttgart, 22 Millionen. Dafür wechselt jetzt der Innenverteidiger, der ja auch bei der Europameisterschaft noch war, eben zu den Dortmundern. Kauft der BVB etwa die Liga kaputt?
Ja, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Anton geht zu Dortmund. Also ich sehe die Kooperation noch nicht, außer dass die andere Seite Geld bekommt, im besten stimmt. Fall. Aber auch das ist ja da nicht garantiert. Ja, interessant. Ich hoffe, dass der VfB dieser Belastung standhält und da einigermaßen gut eine Truppe zusammengestellt bekommt. Die andere Transfer-News, die ich jetzt gelesen habe, durch diesen skurrilen Auftritt von Klaus Jasula bei der EM in Hamburg, ich war so Ursachen-Eigentor, macht da noch den Ausgleich, hat wohl jetzt internationale Vereine aufmerksam auf den Darmstädter gemacht, aber wenn Lieberknecht weiter mit ihm plant, dann bleibt er da. Also es tut sich noch einiges, egal auf welchem Level der deutschen Fußballvereine auch immer. Genau.
Definitiv.
In Bielefeld tut sich einiges. Ich hoffe auf eine ganz normale Saison, aber die werden wir natürlich wie immer nicht bekommen.
Ja, es wird wirklich spannend. Viele neue Namen auch bei Schalke, viele junge neue Namen auf Schalke, die einem noch nichts sagen. Ja, und auf diesen ganzen Sachen wird natürlich in den nächsten Wochen nach der Europameisterschaft deutlich mehr Fokus auch bei uns liegen, aber auch generell in den Medien. Das heißt, ja, unsere Kickbase-Diskussionen, die werden jetzt wahrscheinlich auch wieder entbrennen in den nächsten Wochen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch so ein bisschen Lust, mich da tiefer reinzudenken, weil ich das ja in der vergangenen Saison auch nur in Teilen mitgemacht habe. Hab den Spaß.
Ja, genau. Und diese Woche, passenderweise, startet auch die Qualifikation für die UEFA-Clubwettbewerbe. Conference League, Europa League, Champions League. Heute Abend sind die ersten Quali-Spiele. Solche Schmankerl wie Víkingur Reykjavik gegen Shamrock Rovers. Ja, da geht's dann los. Und dann startet er quasi schon wieder die Champions League so richtig rein. Oder FC Struga Trimlum aus Nordmazedonien gegen Slovan Bratislava. All das Schmankerl, die ihr euch bestimmt nirgendwo angucken könnt. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß beim Nirgendwo angucken, ganz genau. Nee, und das wäre es jetzt, glaube ich, David, für diese heutige Folge. Man sehe uns nach, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, naja, ein wenig heiser wirkten. Zumindest habe ich das Gefühl immer noch, dass das bei mir so ist. Ja, aber ich glaube, nächsten Montag sollte das alles ganz traditionell so weitergehen.
Ja, wenn ich bis dahin nicht Trepenne Galazzano aus San Marino hinterher traue und meine Stimme zerstöre, weil sie in der Qualifikation für die Conference League verloren haben. Aber das ist ein Thema für nächste Woche Montag. In diesem Sinne, schöne Woche und wir hören uns. Paide Lina Meskont aus Estland gegen Balatown aus Wales. Wunderbar.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.